Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Stefan und Simon.
Ich bin momentan unglaublich viel in den Games Workshop-Geschichten unterwegs. Wir haben wieder Shatterpoint gespielt, ist nicht Games Workshop, aber auch Tabletop. Mhm. Und mein Sohn hat seine ersten Orks angemalt.
Oh, habt ihr angefangen zu malen? Schön. Bring ich auch mal was vorbei.
Ja, ich habe ja mit. Nee, das ist schon anstrengend. Und es ist auch, ich glaube. Okay, jetzt hast du noch ein neues Thema reingeworfen. Beim Malen fällt es mir übrigens auf, dass Wissen unglaublich viel helfen kann. Also du brauchst tatsächlich gar nicht so viel Skill, wenn du manche Sachen weißt, wie es funktioniert. Also du musst nicht unbedingt ein guter Zeichner oder sonstiges sein, oder gut mit Farben umgehen können, wenn du dir gute Sachen raussuchst und einfach das gut praktizierst.
Du brauchst ein bisschen Wissen, aber dann geht's eigentlich. Aber es ist unfassbar aufwendig. Also das ist ein Hobby im Hobby. Ne? Also ich habe es auch gemacht mal ein bisschen, aber die Figuren sind fast alle noch unfertig hier auf kleinen Fläschchen draufgeklebt mit so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diesen Knetkleber. Aber also ich habe das mal ein paar Wochen lang sehr intensiv gemacht und dann aber auch gemerkt, boah, das ist auch einfach sehr anstrengend und weiß ich nicht, das anstelle von Spielen sehe ich nicht bei mir. Dafür macht mir das zu wenig Spaß irgendwie.
Also erstmal, das ist ja schon in dem Hobby Tabletop, hast du ja dann nochmal die Fraktion der Leute, die wirklich nur malen, die gar nicht spielen. Ne? Also da hast du ja
alles schön verzieren mit ein bisschen Gras drauf und was weiß ich, ne? Ein bisschen Sand.
Und ich finde das immer sehr entspannend tatsächlich. Mhm. Ne? So Musik hören und malen, das ist auch für beruflich und auch hier mit unserer Freizeit, ne, immer den ganzen Tag vorm Rechner, mag ich das sehr gerne. Was ich aber eigentlich sagen wollte, war, dass ich hatte mich mal in irgendeiner Folge, glaube ich, über Arkham Horror The Card Game aufgeregt. Oder, also super Spiel, aber damals fand ich das finanziell eine Frechheit. Und dann haben wir jetzt irgend so ein Kill-Team gekauft. Das ist ja dann die einfache Variante von 40K. Und da haben wir so ein Space Marines Pack, da sind 9 Figuren drin, die du alle selber zusammenkleben musst. Und das kostet, ich weiß, jetzt sage ich was Falsches wahrscheinlich, 60, 70 Euro.
Ja gut.
So, jetzt kommt der Hammer. Da sind noch nicht die Regeln dafür bei. Das musst du dir noch extra kaufen in einem Buch.
Wie nennt man das? Ein Pen Paper? Da musst du dir auch ja alles mögliche selber, musst du ja alles zusammen kaufen, so gefühlt.
Aber das ist ja schon, also bei Pen Paper hatte ich zumindest noch in der Erinnerung, rede ich mir mal ein, dass die Preise human waren.
Ja,
schon. Aber hier ist es ja schon für, also die Anzahl, wenn du manchmal denkst, was du für 70 Euro im Brettspielbereich kriegst an Miniaturen, versus was ich hier kriege, und dann ist es noch nicht mal komplett. Und ich kannte das ja aus dem Tabletop-Bereich, ne? Aber dann ist ja die Logik, im Tabletop-Bereich ist ja die Logik, du kaufst dir das Armeebuch und da stehen die Regeln für deine Armee drin. Und das macht für mich auch Sinn, weil es keine einzelne Armee gibt. Aber es gibt ja jetzt diese ganzen, wenn du sowas wie Killteam hast, dann geht das auch, ne? Das ist ja auch so gedacht, aber eigentlich will ich ja so ein Team kaufen und direkt losspielen. Und ich glaube, dass sie da so eine Chance verpassen, da so ein bisschen reinzugehen.
Ja, ich glaube, das ist.
Es macht trotzdem unglaublich viel Spaß.
Ich glaube, das ist einfach wieder ein anderes Hobby. Ja, man darf das nicht vergessen. Die Schnittmenge ist nicht so riesig. Also ich kenne tatsächlich außer dir keinen, der Tabletop spielt. Außer vielleicht beim Spiel der
Aber ich glaube, Games Workshop ist schon unglaublich unverschämt, was Preise angeht. Und ich glaube auch, dass man sagen kann, das hat damit zu tun, dass es eine Aktiengesellschaft ist, eben dort vielleicht so dieser, eben zu schauen, ich liefere das beste Produkt. Und ich hätte jetzt noch mehr Beispiele, aber wir wollen es ja nicht zu einer Tabletop-Folge machen. Ja. Also Aber nach wie vor, ich bin ein großer Fan vom 40K-Universum.
Du bist jetzt wieder da ein bisschen eingestiegen, ne?
Ich bin da momentan ein bisschen drin, aber nicht, also mach dir keine Sorgen. Ja.
Ich erinnere nur an Magic, ja. hat dem Podcast auch nicht unbedingt gut getan auf Dauer.
Was?
Ja, es war also, okay. Wir haben es schon auch ein bisschen lange besprochen.
Ja. Na, ich fand, das war schon vollkommen in Ordnung und das ist nach wie vor auch eine gute Experience.
Ja, du hast mir auch damals Shatterpoint gezeigt, ne? Also, ich hab's ja gespielt und ich fand's ja ganz, ganz nett, aber das ist auch nichts, wo ich denken würde, boah, ja, jetzt voll rein, jede Woche genau sowas. Aber ja, vielleicht, ich bin ja mal gespannt, wenn du da jetzt wieder ein bisschen mehr einsteigst, vielleicht hast du ja dann doch mal einen Tipp für, ich sag mal, Leute, die noch nix haben oder so. Werden wir ja dann mal gucken. Vielleicht kommt da was in dir gespielt.
Ich kann noch, ja, hier Themenwechsel, apropos Tipp. Und zwar ein Tipp, den wirst du mit mir teilen. Und zwar, wir sind ja im Brettspiel-Podcast, aber hier noch ein Filmtipp. Und zwar fand ich es ebenfalls ganz hervorragend. Ja. Du kanntest ihn ja schon, wir hatten ja darüber gesprochen. Und zwar den animierten Film aus Frankreich kommt der, glaube ich, Mars Express.
Richtig gut, ja. Fantastisch.
Und den fand ich auch sehr, sehr stark. Also das hat mir sehr gut gefallen, vom Zeichnerischen wie von der Story. Kann ich auch nur empfehlen. Tauchte nicht in vielen Listen auf bei den besten Filmen, meine
ich. Nee, der läuft so ein bisschen unter dem Radar, wobei mir jetzt immer wieder angezeigt wird irgendwie, obwohl ich ihn ja schon geguckt habe. Aber das ist auch ein Film, den ich auf Blu-ray nachher haben möchte, weil Cyberpunk und es geht so um so eine Art Film-Noir-Geschichte, aber mit einer Ermittlerin, die, ich sag mal, wie kann man das sagen, einen Androiden mit dabei hat. Ist das ein Androide per Definition? Da bin ich gar nicht so drin, aber
ja, ne, das war ja
schön Sci-Fi, Cyberpunk, richtig gute Geschichte. Kann man echt schön flockig mal angucken. Mars Express, ja, richtig gutes Ding. Ja. Ich habe mich auf die Folge hier vorbereitet, Stefan, weil wir haben ja dieses Format ins Leben gerufen, um auch mal wieder älteren Brettspielen, die vielleicht auch schon länger bei uns im Regal sind, zu würdigen. Und das gestaltete sich bei mir gar nicht so einfach, muss ich dazu sagen, weil ich dachte, ja komm, das Spiel, weil bei mir war es jetzt so am Wochenende, ich dachte, okay, ich brauche noch ein, zwei Titel für die Folge. Was haben wir denn schon super lang im Regal und was fanden wir immer cool? Okay, nehmen wir das mal aus dem Regal und dann haben wir das gespielt, nach 2,5 Jahren das erste Mal und ich dachte so, ja, war okay, aber ich würde es jetzt auch nicht vermissen, also ich kann es jetzt auch eigentlich ausziehen lassen. Das ist vielleicht so ein Honorable Mention-Tipp von mir so als viertes Spiel reingeschmuggelt. Wir haben nämlich Stella gespielt. Ich weiß nicht, hast du davon schon gehört?
Oh, sagt
das
mir
ist
gar
von
nicht.
Renegade Games auf Deutsch, nämlich erst zur Messe jetzt erschienen beim Schwerkraft Verlag. Und das ist ein kleines Zwei-Personen-Spiel mit einem besonderen Auswahlmechanismus. Ich gehe da jetzt gar nicht zu sehr drauf ein. Es sieht wunderschön aus, hat so eine, ich sag mal, eine sehr schöne Planeten-Optik beziehungsweise Weltall-Optik und ist im Kern ja auch ziemlich interessant, aber dann doch nicht mehr so, wie ich dachte. Das ist so, man muss immer eine Karte in seine Pyramide spielen, eine kommt in seine Auslage und dann wird nachher auf verschiedene Art und Weisen die Punkte berechnet. Aber irgendwie hat es mich jetzt nicht mehr ganz so gepackt. Ich dachte so, nee, also das jetzt in der Folge zu erwähnen, ist irgendwie auch schade, weil ich hatte mich da eigentlich drauf gefreut, das jetzt nochmal zu spielen, eben auch um diesen Tipp rauszugeben, weil es auf Deutsch rausgekommen ist und so wirklich wunderbar aussieht. Aber irgendwie habe ich gemerkt, okay, das Spiel haben wir jetzt auch schon echt lange bei uns im Regal und irgendwie fand ich es früher besser. So, weiß auch nicht warum. Aber weswegen ich es trotzdem erwähne, ist, dass meine Eltern das auf der Messe mitgenommen hatten letztes Jahr. Und die spielen das seitdem rauf und runter. Also die sind große Fans. Mein Vater ist sowieso im, ich sag mal, im Astronomie-Hobby sehr, sehr tief drin. Der macht auch Fotografie und mietet sich mal irgendwie über Internet ein Teleskop auf Hawaii oder so für eine Stunde, um da Aufnahmen zu machen. So ein das super interessant, was man mittlerweile machen kann. Und deshalb hat ihm das Thema natürlich total abgeholt. Aber sie sagten auch, sie haben das jetzt echt häufig gespielt und waren echt erstaunt, wie wie viel Spieltiefe es dann doch hat mit einfachen Regeln. Also, ich sag mal, wir haben ja jetzt schon ein paar Spiele gehabt, die meinen Eltern gefallen haben. Vielleicht ist das ja auch genau der Geschmack, der euch betrifft. Und das ist auch nicht so teuer. Und finde ich ganz cool. Vom gleichen Verlag habe ich gleich aber auch noch ein Spiel, was ich dann deutlich besser fand jetzt beim erneuten Spielen. Trotzdem, Stella, zumindest mal kurz erwähnt, hat es jetzt nicht geschafft in die Drei-Perlen-Liste hier, weil es eben dann einfach den Zahn der Zeit nicht überstanden hat bei mir.
Aber dann spann uns doch nicht weiter auf die Folter und sag uns, welcher Titel hat es denn geschafft in die engere Auswahl, in die Top 3 der heutigen Folge
zu gelangen? Ich habe mitgebracht Subastral oder wie die Spiele-Dinos. Grüße gehen raus. Sehr, sehr schöner YouTube-Kanal, ruhiger Boardgame-Content. Die haben es immer Superstrahl genannt. Fand ich ganz witzig. Seitdem heißt es bei uns auch immer Superstrahl. Genau, und in Subastral haben wir auch einen cleveren Kartenauswahlmechanismus. Das ist eben dann doch irgendwie das, was die beiden Spiele miteinander verbindet. Sieht auch wieder unfassbar schön aus, denn das Spiel hat unter anderem Beth Sobel designt, also von der Ikonografie, von den Karten her. Die Flügelschlag, Cascadia, Illustratorin. Es sieht wunderbar aus, aber es ist auch ein richtig gutes Spiel. Wir haben es jetzt auch zum ersten Mal seit 2,5 Jahren gespielt. Dazu muss man sagen, davor hatten wir es auch, glaube ich, an die 20 Mal schon gespielt. Und das ist ein Spiel, bei dem wir Handkarten haben, eine Handkarte ausspielen, ne, von 1 bis 6 sind die Handkarten, und wir dürfen entweder Karten, die links davon sind, von dieser Zahl, auf die Hand nehmen, oder Karten, die rechts davon sind, in unsere Auslage ausspielen. Und dabei müssen wir immer im Blick haben, wie viele Handkarten haben wir, weil wenn wir keine Handkarte mehr haben, dann müssen wir quasi eine Runde aussetzen und eine Karte vom Stapel ziehen. Und wir müssen versuchen, Sets zu bilden, also möglichst viele unterschiedliche, möglichst viele von den gleichen. Aber da ist auch super interessant, dass wir quasi am Anfang Karten haben wollen, wo wir eher wenig von haben. Und hinten wollen wir die Karten haben, wo wir ganz viele von haben, weil dann gibt es quasi multipliziert mit der Position die Punkte. Bisschen kompliziert, aber super einfache Regeln. Und das ist richtig gut, weil wir immer wieder gucken müssen, wie spielen wir jetzt am besten. Es gibt auch unterschiedlich viele Karten von unterschiedlichen Sets, die sehen super aus. Es ist immer auch so ein Hin und Her. Der andere spielt eben eine Karte in diese Reihe und nimmt dann welche. Wir wissen also nicht, was ist im nächsten Zug noch für uns da. Wir müssen so ein bisschen spekulieren. Und das geht bei uns so in 5 bis 10 Minuten locker runter. Das ist so ein super Absacker, den wir seit 2020 bei uns oder 2021 ist rausgekommen, also kann es erst seit 2021 sein, in unserem Regal haben. Und das ist super clever, geht super schnell und ist so ein Absacker, der bei uns immer, immer wieder auf den Tisch kommt. Ich sehe gerade, dass das tatsächlich eine Reimplementierung von River Valley Glassworks ist oder dass die irgendwie was damit zu tun haben. Ich weiß nicht, das ist von Allplay Games, das war letztes Jahr so ein bisschen im Hype, weil das ein Kickstarter war. Jetzt muss ich mir das auch mal anschauen, weil ich das noch gar nicht auf dem Schirm hatte.
Während du das nachforschst, kann ich ja mal kurz hier ein paar Metriken sagen, ne? Auf Boardgame Geek ist das mit 1,6 von der Komplexität bewertet, ne? Also leichter Einstieg, Familienspiel, würde ich so sagen. Ne? Boardgame Geek sagt, am besten zu dritt. Wenn du es mitbringst, kann man es auf jeden Fall auch gut zu zweit spielen.
Ich spiele es immer nur zu zweit. Also bisher habe ich es, glaube ich, einmal zu dritt oder so gespielt. Ansonsten immer nur zu zweit. Es funktioniert entgegen von BGGs Meinung von 27% sehr gut. Und es ist vor allen Dingen, was ich auch noch nicht wusste, habe ich jetzt auch gerade erst erfahren, dass das das Designer-Team ist, was auch Fleet oder Three Sisters, Motor City, also die ganzen Roland Rides gemacht hat. Und übrigens auch Stella, wovon ich eben gesprochen habe. Also das merkt man dann schon. Also ich finde es super. Das ist ein Spiel, was leider nicht auf Deutsch erschienen ist, ist aber auch komplett sprachneutral. Auf den Karten sind wirklich nur ein paar Zahlen drauf zu sehen und ein bisschen Flufftext, den braucht man aber nicht. Der sagt dann irgendwas über die Tundra oder über das Grasland. Das ist eigentlich auch nicht relevant. Das kannst du problemlos mit Leuten spielen, die des Englischen nicht so mächtig sind. Ich weiß gar nicht, ob man es im Moment noch bekommen kann, weil es eben auch schon was älter ist.
Ja, es gibt, habe ich natürlich schon längst geschaut, bei Fantasy Super. Welt momentan zur Verfügung für 24 Euro. Da ist es auf jeden Fall da.
Sehr gut.
Ansonsten wird es da wahrscheinlich auch bei anderen Spielehändlern
ja,
noch.
Ja, ich sehe gerade, bei Spieletastisch ist es auch gelistet. Super Ding.
Ja, Moment, Spieletastisch, ja. Die haben doch so einen Fehler, dass die immer nicht mehr auf die Spiele verlinken.
Ja, das stimmt. Die Website ist ein bisschen buggy leider, ja.
Ja. Ja, das war mal
wenn
so.
Wenn du zuhörst, bitte dran denken, auch? Das zu ändern. Das stört den Programmierer von uns beiden. Das bin ich, nicht ich. Ich bin tot. Hab ich dir schon mal erzählt, wie mein Informatikunterricht in der Schule aussah? Kurz mal abgeschwiffen. Das war ganz schlimm.
Turbo Pascal. Also,
Turbo Pascal, was ist das denn?
Delphin.
Ist das so ein Spiel?
Ja,
alles okay, also es, nein, es gab tatsächlich ein Spiel, das hieß Cat Mario. Es war ein Super Mario-Klon in Ultraschwer, das haben wir halt die ganze Zeit gespielt. Ich habe nichts verstanden von dem, was im Informatikunterricht passiert ist, aber ich hatte eine sehr nette Sitznachbarin und das lief dann immer so, dass die Schlauen im Kurs gefragt hat, hey, kannst du uns mal das Programm rüberschicken? Dann hat sie das bekommen, hat mir das weitergeleitet und so bin ich nachher auf eine 3 gekommen. Ich habe gar keine Ahnung gehabt von dem Ganzen und bin sehr froh gewesen, dass ich wieder raus war. Aber ja, kurzer Exkurs. Subastral, wirklich schönes Spiel und genau. Mach du doch gerne mal weiter
guter
mit dem
Absacker,
nächsten.
Der sich schnell. Ja. Bei dem Titel, den ich mitgebracht habe, ist, wir haben ja immer die Frage gestellt, haben uns ja immer die Frage gestellt, ne, worüber reden wir über besonders alte Spiele oder Spiele, die wir schon lange kennen. Im Folgenden ist es ein älteres Spiel, aber welches ich jetzt erst vor kurzem angefangen habe zu spielen. Und zwar ein Spiel, wo ich mich heute noch immer frage, wie ich es richtig ausspreche. Ich würde sagen, Trois ist der richtige Name, aber der richtige Deutsche sagt natürlich Treues.
Treues.
Und
ja, Treues.
Treues. Ja. Treues. Und das ist 2010 erschienen und das hatte ich schon mal erwähnt in der einen oder anderen Folge, insbesondere auch als wir über Deus gesprochen haben von Sébastien Dujardin. Und das Spiel ist ein Dice-Placement, würde ich jetzt nicht sagen, ne? Du nimmst die ja weg, also das ist aber schon ein Würfelspiel, Dice-Drafting-Spiel, genau. Und es ist so ein typisches Spiel, wie dem merkt man das Alter erstmal auf jeden Fall an. So ähnlich wie Deus, das habe ich damals schon gesagt, das ist jetzt keine Schönheit, wenn man sich das anschaut. Ich würde sagen, das ist jetzt auch nicht unglaublich hässlich. Es ist aber schon so ein Spiel, da weiß man, das kommt wahrscheinlich in der Form heute seltener raus. Da haben, glaube ich, Boardspiele, also Boardgames oder Brettspiele, wie man will, sich weiterentwickelt und sowohl grafisch, ne, als auch vom Spielerischen her, denn das Spiel ist ähnlich wie Deus auf seine Mechaniken reduziert. Und die Mechaniken machen hier aber sind der Star des Spiels. Und was ist das Besondere daran? Und zwar fangen wir einmal damit an, dass die Anzahl der Würfel und welche Würfel du würfelst, also es gibt drei verschiedene Farben, gelb, rot und weiß, sind davon abhängig, wo deine Bewohner, deine Meeples quasi stehen in den jeweiligen Gebäuden. Es gibt drei Gebäude für die Farben und je mehr du da drin stehen hast, desto mehr Würfel darfst du dieser Farbe würfeln. Es führt aber auch dazu, dass jemand anderes einen Würfel einsetzen kann, um von links einen neuen Meeple reinzuschieben und sozusagen den Meeple, der auf der rechten Seite steht, fällt damit dann raus. Generell sind diese wiederum oft begrenzt auf 12, sodass du ein gewisses Maximum hast, was du mit diesem tun kannst. So, das ist erstmal Besonderheit Nummer 1. Jetzt war mein erster Gedanke, als ich mich damals mit den Regeln beschäftigt habe, es würfelt quasi jeder. Und dann setzt du die Würfel ein. Und anders als das Spiel, was ich beim letzten Mal dabei hatte, Spectacular, wo ich sagte, da haben sie eine gute Lösung gefunden für Einsen und Zweien, aber auch für Sechsen und Fünfen, was die sehr clever gelöst haben, ist es bei diesem Spiel folgendermaßen, dass je höher das Ergebnis, desto besser. Relativ simpel. Mhm. Aber es gibt jetzt die Besonderheit, dass du in diesem Spiel legen alle ihre gewürfelten Würfel in die Mitte. Aber du weißt, ne, also da hat jeder seinen Bereich und nach Farben sortiert. Es gibt in der Regel auch immer einen neutralen Spieler. Und dann kannst du dir einen Würfel aussuchen. Es ist aber so, wenn du von jemand anders einen Würfel nehmen möchtest, kostet dich das Münzen, Geld, Gold, was auch immer die Währung ist. Und das führt zu einer besonderen Dynamik, die leider, muss ich sagen, am besten nur zu dritt zu Trage kommt. Zu zweit auch, aber fand ich da schon deutlich schwieriger. Also das ist, in dem Fall würde ich hier BGG recht geben, dass man das schon eher zu dritt genießen sollte. Denn es führt nämlich dazu, dass du, wenn du kleinere Zahlen gewürfelt hast, in dieser Dreiergruppe oder auch Vierergruppe, eben nicht derjenige bist, dem sofort die hohen Zahlen weggenommen werden. Du kriegst natürlich in Return, also im Gegenzug dazu, das Geld dafür. Und das kann dann je nachdem, in welcher Gruppe das eingesetzt wird, unterschiedlich viel sein. Aber du hast sozusagen dann eine kleine Kompensation dafür, wenn du nur kleine Zahlen gewürfelt hast. Und hast dann wiederum, gibt es eine andere Mechanik, die aber so ein bisschen dahin geht, wie du beschrieben hast bei den Erfindern des Südtigris, dass man auch Würfel wieder umdrehen kann. Da muss man allerdings auch auf die gegenüberliegende Seite. Ne? Du machst aus einer 1 eine 6 oder aus einer 2 eine
5. Was ja immer ganz gut ist, weil es dadurch ja schon stark balanced. Man muss nicht 5 Münzen ausgeben, dann um, weiß ich nicht, eine 1 auf eine 6 zu drehen, sondern das ist dann ein Mechanismus quasi. Ne?
Genau. Und du hast generell trotzdem auch immer wieder Möglichkeiten, bietet dir das Spiel auch kleinere Zahlen trotzdem irgendwie sinnvoll nutzen zu können, schon allein, wie am Anfang dadurch beschrieben, um diese Sachen, um die anderen Meeples rauszutragen. So, ich mache es jetzt mal nicht allzu lang, aber diese Mechaniken an sich, auch wofür sind die Karten da? Es kommen jede Runde kommen neue Aktionskarten dazu. Man hat noch eine geheime Punktemechanik. Nutze ich 1, 2 oder 3 Würfel in einer Farbe? Wofür sind die Farben überhaupt gut? Was macht man damit? Welche Missionen haben die anderen? Das ist eine interessante Frage, um da Siegpunkte zu kriegen. Ich finde es sehr gut. Also das ist hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe auch schon es ganz oft gespielt. Wie gesagt, es ist zwar ein älteres Spiel, aber selber habe ich es erst jetzt gerade entdeckt. Ich glaube, so 7, 8 Partien.
Oh ja, das ist auch schon sein. Einiges.
Ja. Absolut. Aber es ist von den Mechaniken, das ist wirklich auch so ähnlich wie das Deus. Das passt eigentlich haargenau wie die Faust aufs Auge. Auch hier ist das ein Spiel. Nochmal einen Schritt zurück. Du hast ja manchmal so Spiele, die entdeckst du und am Anfang, dann freust du dich noch ein paar Sachen zu erleben, aber die nehmen mit der Zeit ab an Interesse, weil du es immer besser kennst und dann wird es eher langweilig für dich. Bei dem Spiel würde ich sagen, Gegenteil ist hier der Fall. Je länger du spielst, desto interessanter wird es. Das ist so ein typisches mechanisches Dingen wieder mal hier mitgebracht, welches davon lebt, dass du das Spiel kennst, dass du weißt auch, welche Karten kommen könnten in der nächsten Runde. Und die Mechaniken sind einfach so gut verzahnt. Das macht ganz viel Spaß und würde ich sagen, ist auch, es war, glaube ich, ganz lange Zeit in den Top 100, ist jetzt auf 127.
Ja, ist noch ziemlich weit oben, ja. Tatsächlich.
Noch ziemlich weit oben und aus meiner Sicht gerechtfertigt. Es wird wahrscheinlich aufgrund des Alters und des Look and Feels wird das wahrscheinlich immer weiter
abrutschen.
Es gibt ein Remake von dem Spiel. Lass mich nicht lügen. Irgendwie, das hat aber nie einer der Menschen gut gefunden, als ich mir so ein paar andere Reviews angetan habe. Black Angel heißt das. Das ist 2019 rausgekommen. Und da habe ich zumindest immer gehört, dass das eher die schwächere Version davon sein soll.
Ja. Also, aber keine Ahnung. Also ich finde, es sieht immer noch irgendwie interessant aus. Das Board ist so kompakt, ne? Mit diesen verschiedenen Bereichen. Ich habe es immer noch nicht gespielt. Ich habe mal einmal das Würfelspiel oder hier das Roll and Write gespielt. Das fand ich ganz nett, aber jetzt auch nichts Besonderes. Ja, aber das ist so ein Spiel, das würde ich sofort mitspielen, wenn das jemand anbietet zu dritt. Ne? Wenn du sagst, auch zu zweit eher nicht, dann werde ich es mir auch nicht holen. Aber das ist so ein Ding, das würde ich schon gerne mitspielen dann, ja. Definitiv.
Kleiner Hinweis von meiner Seite wäre immer noch, ich habe mir das auch auf dem Gebrauchtmarkt besorgt und es gibt eine Erweiterung dazu, Ladies of Troyes oder so, auch sprachneutral, generell, das Spiel ist auch sprachneutral, ja, ne? Wenn ich jetzt muss mich kurz überlegen, ist irgendwo Text? Nee, ne? Eigentlich nicht. Und jetzt habe ich halt das Problem, das ist so eine Sache, die musste ich noch lernen. Ich hätte jetzt gern die Erweiterung dazu, weil ich das Spiel so gut finde. Aber die gibt es dann in der Regel nur noch im Paket zu kaufen mit dem Grundspiel.
Dann musst du wieder mehr Arbeit machen. Du musst das Grundspiel verkaufen und im Paket kaufen. Ne?
Ja, ja, nee. Hey, nee, da bin ich draußen. Nicht. Da spiele ich das wieder zu viel Aufwand.
Ja, gut. Ja, gut.
Aber ich weiß gar nicht, ist das überhaupt verfügbar?
Ja. Bestimmt. Also irgendwo wird das schon, spätestens auf dem Gebrauchtmarkt, also so Sachen von 2010.
Ja,
ne?
Das ist ja klar. Aber okay, hier steht, Fantasy Welt steht voraussichtlich lieferbar erstes Quartal, 45
Euro. Ja, genau, ist aktuell noch vorbestellbar für die Neuauflage. Ja. Interessant. Ja, sehr gut. Okay. Kurz und schmerzlos. Ja, heute. Dann dauert es halt heute nicht so lange. Ist ja auch nicht schlimm. Ich habe ein Spiel, bei dem, das passt jetzt eigentlich ganz gut, das ist nämlich auch ein älteres Spiel, was ich jetzt aber erst letztes Jahr tatsächlich gespielt habe. Und das ist ein Spiel, was mich sehr interessiert hat. Und es geht um Rokoko, beziehungsweise die Deluxe-Variante von Rokoko. Das ist ursprünglich ein Spiel von 2013, also auch schon wieder super alt. Aus heutiger Sicht. Ein Spiel von Matthias Kramer, Stefan Malz und Louis Malz. Und ich sag mal, Matthias Kramer kennen wir natürlich von zum Beispiel so fantastischen Spielen wie Watergate oder auch Glenmore 2 Chronicles. Ist ja auch so ein Spiel, was sehr...
Hast du beide gespielt?
Habe ich beide gespielt, ja. Ich fand Glenmore auch ganz cool.
Finde ich nämlich auch beide sehr gut.
Müsste ich ein paar mal häufiger spielen, um da jetzt einen richtigen Drive zu bekommen, aber ich mochte es auch gerne. Genau, und Rokoko hat mich im ersten Moment total erinnert an Tea Garden. Ihr erinnert euch, habe ich von der Messe mitgenommen und im letzten Jahr in einer Gespielt-Folge darüber gesprochen, das eine Spiel von Tomasz Holek, der ja auch Seti gemacht hat und Galileo Galilei. Denn, ich sag mal, einer der Hauptmechanismen von Rokoko ist tatsächlich im Tea Garden drin und zwar einer der cooleren. Und zwar ist das Deckbuilding-Element des Spiels. Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt am Anfang eine gewisse Anzahl an Karten, zieht davon pro Runde 3 Stück und es gibt verschiedene Arbeiter quasi. Also theoretisch ist es ein Arbeiter-Einsatzspiel schon fast, ohne dass man die jetzt irgendwo auf dem Board einsetzt, aber du kannst mit jedem Arbeiter andere Aktionen auslösen. Zum Beispiel kannst du dir neue Karten kaufen in deinem Zug, womit du quasi dein Deck wieder ein bisschen aufbesserst und wo du ein bisschen, sag mal, ein paar mehr Optionen hast. Du kannst dich also ein bisschen spezialisieren, auch auf welche Art von Arbeiter gehe ich. Und soweit ich das jetzt doch, also eigentlich hast du immer noch Bonussachen drauf von den Karten, die du kaufst. Also du führst nicht nur eine Aktion aus, die du dir aussuchst, sondern kriegst noch einen Bonus. Wie zum Beispiel, gib eine Münze aus, um so einen Teil aus dem Beutel zu ziehen oder mach das, um noch eine Bonusaktion auszulösen und so weiter. Und es gibt bronzene Arbeiter, das sind eher so die, ich sag mal, nicht so hochwertigen, mit denen gehen wir vielleicht eher auf den Markt und kaufen dort neue Stoffe ein, denn das Spiel ist quasi so, dass wir alle Schneider sind, die quasi versuchen, unsere Schneiderkunst im Haus oder am Ballort zu repräsentieren und wollen dafür ganz viele Kleider verleihen oder verkaufen und kriegen dafür am Ende Siegpunkte. Genau, und mit den bronzenen Arbeitern gehst du ja einkaufen und machst so die Arbeiten, die, ja, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen die niederen Arbeiten, aber ich sag mal, die Gehilfen so ein bisschen. Dann hast du die Silbernen, die können ein bisschen mehr und die Goldenen, damit kannst du dann eben besondere Kleider schneiden, das sind quasi so die Meister, du kannst damit aber auch oder nur damit auch neue Karten eben für dein Deck kaufen. Und das Interessante, was bei Tea Garden auch der Fall ist, ist, wenn du dir eine neue Karte kaufst, geht die sofort auf deine Hand. Das heißt, du hast in dem Moment quasi auch einen Zug mehr für diese Runde. Und das ist erstmal total spannend, weil es auch da schon Wege gibt, im Spiel Punkte zu kriegen. und wir auch über diese Karten, die wir uns kaufen, teilweise auch ja Bedingungen erfüllen können, die wir am Ende scoren können. Und das ist ganz interessant. Jetzt würde ich sagen, das Grundspiel ist ganz cool, hat mir gut gefallen, aber mit der Erweiterung, die auch in der Rococo Deluxe Variante dabei ist, wird es nochmal ein bisschen komplizierter und ein bisschen besser, weil das Grundspiel, würde ich sagen, ist jetzt nicht super komplex, aber mit dieser Erweiterung wirst du auch dafür belohnt, zum Beispiel mehr von deinen schlechteren Arbeitern einzusetzen und vielleicht bestimmte Sachen dir zu holen. Ein bisschen wirst du auch belohnt dafür, unterschiedlich zu spielen. Und das finde ich ganz cool. Und es gibt einen ganz kleinen Kritikpunkt an dem Spiel, den ich habe. Und das ist, man merkt ihm das Alter in der Länge etwas an. Also es geht über, ich sag mal, 7 Runden. Und du hast mindestens 3 Züge pro Runde zur Verfügung. Das ist, wenn man es jetzt mit der Roten Kathedrale vergleicht oder mit der Weißen Burg oder auch mit Tea Garden, einfach so 20% zu lang, denke ich mir. Also wenn es heute rauskommen würde, wäre das einfach ein bisschen schlanker, habe ich so den Eindruck. Das soll heißen, dass gerade wenn du zu viert spielst, du wirklich, glaube ich, gut Zeit mitnehmen musst. Ne? Also wenn jeder da so seine Züge macht.
Profitiert das denn von 4 Spielen?
Das weiß ich nicht. Ich habe es tatsächlich nur zu zweit gespielt bisher und das hat mir sehr gut gefallen. Ich denke, dass es zu dritt wie die meisten Eurogames am besten ist, wäre jetzt meine Vermutung. Und das ist auch das, was BGG sagt. Ich würde sagen, die Interaktion ist so wie bei den Lacerda-Titeln auch. Ne? Also so ein bisschen, aber auch nicht zu viel. Du hast ein großes Element der Interaktion beim Thema, wie kriege ich Punkte? Denn es gibt quasi am Ende des Spiels so eine Mehrheitenwertung der verschiedenen Räume, wo wir quasi unsere Kleider repräsentiert haben. Gibt es einen großen Raum, da wird ordentlich gescored, da können wir sogar die Leute noch aufs Dach bitten zum Feuerwerk, dann kriegen wir da nochmal einen Multiplikator, dann gibt es ein bisschen Räume, die sind vielleicht nicht so attraktiv, kriegst aber auch wieder Bonuspunkte, wenn du in allen Räumen vertreten bist, also hast so ein bisschen Area Majority drin. Aber ich muss sagen, ich finde das richtig gut. Ne? Also das ist zwar so ein bisschen, dass ich denke, oh, es müsste ein bisschen gestreamliner sein, es müsste ein bisschen schlanker sein, dafür ist das Spiel aber nicht ausgelegt. Also man kann jetzt auch nicht einfach sagen, wir spielen nur 5 Runden, dann ist es auch nicht rund. Aber ich denke mir so, heute wäre es, glaube ich, ein bisschen anders auf den Markt gekommen. Aber das macht mir tatsächlich nicht so viel. Du musst dir dann halt so ein bisschen Zeit nehmen. Das geht dann halt 20% länger, als du vielleicht bei anderen Spielen brauchst. Wenn du zu viert spielst, kann das dann auch gut noch eine Stunde länger dauern vielleicht oder eine Dreiviertelstunde, als es dir lieb ist. Aber wer damit jetzt erstmal kein Problem hat oder, wie Simone, meine Freundin, auch gesagt hat, den Druck rauszunehmen, mit jedem Zug das Beste rauszuholen. Also sie mag ja zum Beispiel die Weiße Burg nicht so gerne wie ich, weil sie den Eindruck hat, sie macht immer nicht das Beste. So, sie hat diesen Druck, ich muss das Optimum machen. Und das Spiel verzeiht dann doch eher einen Fehler, dass du vielleicht in einem Zug dir den falschen Stoff geholt hast. Und sie sagte, es ist für sie dadurch deutlich entspannter, dass sie weiß, sie hat sowieso genug Züge. Und dadurch findet sie das eigentlich ganz gut. Das ist jetzt auch wieder der Punkt, welche Art von Spieler ist man. Aber das ist ein Spiel, bei dem man sich ein bisschen Zeit für nehmen muss. Aber ich mag diesen Mechanismus von Deckbuilding und Eurogame sehr gerne und finde auch, dass die Karten sehr, sehr unterschiedlich sind. Also am Anfang hilft es dir eher, vielleicht ein bisschen mehr Geld zu bekommen. In der Mitte kriegst du dann vielleicht noch die Möglichkeit, irgendwie ein bisschen Siegpunkte noch rauszuholen. Und am Ende kommen noch mal Karten, die dich dafür belohnen, wie du im Spiel, auf welche unterschiedlichen Sachen du gegangen bist. Und dann wird es auch richtig spannend, weil Simone mir zum Beispiel in der letzten Partie, dadurch, dass sie Startspielerin war, mir noch die eine entscheidende Karte weggekauft hat, die ich gerne gehabt hätte, die mir echt viele Punkte gebracht hätte. Und das ist wirklich cool. Ich mag das sehr gerne und kann auch absolut verstehen, dass das ein Spiel ist, was super ankommt. Und man muss auch bedenken, es hat einen riesen Preispunkt. Das kostet aktuell, ich glaube, 134 € bei Skellig Games. Das ist sehr viel Geld. Es kommt auch im Format von einem Lacerda. Ich würde auch sagen, das Material ist auch besser als bei einem Lacerda. Da hast du ja eigentlich immer nur so Holzminiaturen. Hier hast du wirklich, ich sag mal, diese Röckchen und die Spindeln sind auf wirklich hochwertigem Material, sind auch angemalt und so. Das sieht richtig gut aus. Aber es ist natürlich ein Preispunkt, bei dem man sich sicher sein muss, okay, das ist ein Spiel, das könnte mir gefallen. Und deshalb wie gesagt, wenn man dafür 134 Euro ausgibt und sagt, ich freue mich da jetzt heute Abend drauf zu spielen und mir ist egal, ob das Spiel jetzt irgendwie anderthalb oder drei Stunden geht, dann warum nicht? Ne? Also ich finde das total gut und vor allen Dingen in dieser Reihe ist es definitiv in der Komplexität eher auf dem Kennerniveau. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil das hattest du, glaube ich, mal gesagt. Warum bringen die nicht eigentlich so einen mega episches Eurogame raus, was krass aussieht auf dem Tisch wie ein Lacerda und ist dann aber von der Komplexität nicht so hoch? Glaube ich, hattest du mal gesagt.
Das ja, ich meine ich gesagt.
Ja, dass du das schon mal gesagt hättest. Bin mir ziemlich sicher.
Ja, okay. Ich hätte dann aber, wenn ich das gesagt habe, im Nebensatz gesagt, dass aber nicht drei Stunden dauert.
Ja, das, ja.
Weil das, so wie du es jetzt beschrieben hast, ist für mich so der Downer, wo ich sagen würde, ah nee, danke, bitte gehen Sie weiter.
Also wir haben jetzt rund 50 Minuten gespielt in der letzten Partie. Also das ist,
und wer
das
euch
ist
kennt,
Kanban-Länge.
Sprich ich, das ist viel,
ja,
für euch.
Das ist viel. Also ja, ist viel, ne? Das kann man ruhig sagen. Ich denke, mit Schnellspielern ist man schon bei zwei Stunden. Das geht schon. Ne? Aber ich denke, wenn du ein paar Grübler am Tisch hast, kann das gut seine drei Stunden gehen. Aber ich sag mal, das ist eher wieder so ein Feierabend-Ding. Du kannst das aber auch gut. Also du kannst gut taktisch spielen. Gerade wenn du das Spiel schon ein paar Mal gespielt hast, weißt du ja auch ungefähr, worauf du spielen kannst und was für Karten vielleicht noch kommen. Und das ist schon sehr strategisch. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das meinen Eltern jetzt groß Freude machen würde. Es ist schon ein Kennerspiel plus. Ne? Aber eben nicht bei einer 4,5 vom Lacerda, sondern bei einer 3 als Komplexitätsrating.
Ja. Wie würdest du das denn überhaupt einschätzen, so, wir haben ja hier eigentlich mal so unsere Punkte, ja, vergeben.
Mir macht das schon Freude. Also ich wäre jetzt so bei einer 7,5 tatsächlich, würde ich mich festlegen. Erstmal eben dieser halbe Punkt Abzug, weil ich denke, es könnte ein bisschen schlanker sein. So, aber ich mag das gerne. Also ich finde Tea Garden ein Stück besser, weil es halt wirklich diesen Kernmechanismus, dieses, ich habe ein Deckbuilding, ich habe Karten auf der Hand, mache damit Aktionen und kann damit noch Bonusaktionen auslösen. Das ist ja quasi das gleiche Element. Bei Tea Garden ist das aber, kommt übrigens jetzt im Frühjahr auf Deutsch, beziehungsweise es war ja schon auf Deutsch, aber im Vertrieb von Hoch tatsächlich. Und da ist es aber so, dass, ich würde sagen, das ist einfach so das Design von 2024. Ne? Und bei Rococo merkt man, wahrscheinlich ähnlich wie bei den anderen Titeln auch, dass das so ein bisschen abgeschliffen geworden wäre, wenn es heute rauskäme. Also ich finde Tea Garden auch vom Thema her irgendwie noch ganz ein bisschen cooler, aber bei Rococo macht es die Tischpräsenz halt weg. Ne? Wie du sagst, wenn du gerne mal ein richtig krasses Spiel auf dem Tisch, so ein Angeberspiel, so das sieht gut aus, das sieht komplex aus, keine Ahnung, und Leute freuen sich, wenn sie das auf dem Tisch sehen, wenn sie bei deinem Tisch vorbeilaufen. Aber kein Spiel, wo du sagst, okay, ich möchte da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, erstmal 100 Seiten Anleitung lesen oder mir drei Regelvideos zu angucken, bis ich verstehe, dann ist Rococo schon eine Empfehlung von mir.
Ja, ich, damit die Folge auch nicht so harmonisch verläuft, würde ich mal sagen, ich bezahle halt keine 134 Euro für ein 7,5-Spiel.
Habe ich auch nicht. Ich habe es ja auf dem Gebrauchtmarkt gekauft.
Nein, also, aber ne, wenn du jetzt mal so generell rangehst, ja.
Also es,
ja,
hat einen Platz, ne, in meiner
gedacht,
Sammlung.
Dann doch ja lieber das. Das kann,
ja, ich behalte das. Warum? 7,5 ist so gut.
Okay.
Also es,
okay,
ist eine, ja, 7,5 mit einem lächelnden Auge dabei. Ich sag mal zum Beispiel, Endeavor war für mich eine 7 von 10 oder eine 7,5 von 10 mit so einem weinenden Auge dabei. Keine Ahnung. Das hätte ich gerne mehr gemocht, aber bei Rococo ist das auch so ein Feeling. Du hast diese Tischpräsenz, die einfach viel ausmacht. Du hast ein cooles Thema, ein frisches, also das generell dieses Design mit diesem Deckbuilding, das gefällt mir echt gut. Es ist halt nur einfach so ein bisschen zu lang. So, also das ist ein Ding, das bleibt bei mir in der Sammlung. Und dann sage ich auch, mittlerweile muss ich meine Sammlung eh so ausdünnen, dass es mir eigentlich egal ist, aber wo ich, sag mal, auf den Preis nicht mehr so krass gucke, wenn ich weiß, dass das Spiel erstmal in meiner Sammlung bleibt. So. Ja. Anstatt, dass ich mir irgendwie drei Spiele kaufe, wo ich dann sage, okay, kann jetzt schon wieder gehen. Ist auch schon wieder passiert, aber natürlich. Ah! Oh, ich wollte die Hate-Rede noch machen. Aber mach du erstmal dein Spiel, dann haben wir die Leute kurz nochmal an der Strippe. Aber ich habe noch meine kleine Hassrede für gleich.
Ans Ende des Spiels.
Ja, gut, das können wir auch machen.
Ich weiß gar nicht, worum es geht, aber ich weiß nur, du wolltest
was richtig herziehen. Ja.
Lasst euch da, bleibt bis zum Ende dran, dann wisst ihr, was Simon schon immer genervt hat. Ich habe mitgebracht, und zwar den Konkurrenten von der letzten Folge dieser Art. Da habe ich über Kemet gesprochen, und heute nicht der Konkurrent, aber das, was ich ähnliches Spiel in der ähnlichen Kategorie, und zwar das dritte Spiel in der Eric M. Lang-Reihe von, wo Platz 1, also nicht Platz 1, aber wo das erste Spiel Blood Rage ist, das zweite Rising Sun. Und das dritte Spiel, das habe ich euch mitgebracht, und das ist mein Favorit von den drei Eric M. Lang-Spielen, Ankh. Jetzt wird der eine oder andere erstmal sagen, Blasphemie, Blood Rage ist doch eigentlich der klare Sieger hier, Klassenprimus von den Eric M. Lang-Spielen. Ich finde es auch nicht schlecht, aber für mich ist das Spiel, welches durchaus auch seine Schwächen hat, auch im Design. Und kann man spielen, aber für mich ist Ankh tatsächlich der große Favorit hier. Und wie bei allen Spielen reden wir hier über ein Dudes on a Board Map Spiel, also ein strategisches Spiel mit Figuren, Area Control in dem Fall wieder mal. Und dennoch mit der Kombination, was Blood Rage damals ja auch ausgezeichnet hat, ich habe dieses Konfliktelement, aber eben auch Siegpunkte, und es gewinnt derjenige, der quasi am Ende die meisten Siegpunkte hat. Bei Ankh ist es ein bisschen anders gelöst, da gewinnt der, der nachher zuerst das Ende der Siegpunktleiste erreicht hat, wenn man so möchte, und nicht wer die meisten hat, wie bei Blood Rage. Und erstmal Stopp an dieser Stelle. Aber warum ist Ankh eigentlich jetzt so ein gutes Spiel? Und ich finde, Ankh macht zwei Sachen modern besonders gut. Das erste ist, dass du, ich sagte schon Area Control, aber du hast die Besonderheit, dass du die Bereiche, dass die sich im Laufe des Spiels verändern. Und zwar werden immer wieder durch bestimmte Mechanismen so ein Event ausgelöst, dass ein Spieler mit 6 oder 7 Kamelen darf der ein neues Gebiet abstecken aus den bereits bestehenden. Also dann teilt er ein bestehendes Gebiet in 2 auf. Und das kann er dann selber so ein bisschen beeinflussen. Da gibt es so ein paar Regeln, wie groß die Gebiete sein müssen. Und das an sich ist schon mal eine sehr schöne Mechanik, die mir da sehr gut gefällt. Vor allem so eine Mechanik, die du am Anfang gar nicht so weißt, wie musst du die eigentlich benutzen. Und je öfter du das Spiel spielst, dann wird es schon immer taktischer, strategischer, um zu schauen, das natürlich immer so zu deinem Vorteil zu nutzen. Ne? Irgendwas abzustecken, wo vielleicht nur du Ressourcen, Gebäude drin hast. Generell geht es hauptsächlich darum, dass du innerhalb dieser Gebiete bestimmte Monumente hast. Auch da gibt es irgendwelche Regeln, wonach du die punktest. Egal. Die zweite Mechanik, ja, das brauchen wir nicht erklären, aber die zweite interessante Mechanik ist der Aktionsauswahlmechanismus. Und hier hast du nämlich 4 Leisten, die untereinander angeordnet sind, und machst in deinem Zug jeweils eine Aktion dieser Leiste. In jeder Leiste gibt es einen Miepel, der wird für jeden, wenn einer diese Aktion macht, wird er nach vorne geschoben. Die Besonderheit hier ist schon mal erstmal, wenn dann das Ende der Leiste erreicht wird, dann werden Events getriggert. Dazu gehört unter anderem auch das, was ich gerade beschrieben habe, dass das Gebiet aufgeteilt wird. Dazu gehört aber auch Kampf und noch irgendwas gab's. Komme ich jetzt nicht drauf. Monumente bauen, genau. Und dann allein da hast du dann schon immer so ein bisschen diesen Mechanismus, dass du schaust, okay, wenn ich jetzt aufs vorletzte Feld gehe, weiß ich, dass der nächste Spieler jetzt das auslösen könnte. Das muss ich ausschauen. Die Besonderheit ist jetzt aber, und die ist so simpel wie genial, ist, dass du theoretisch 2 Aktionen machen darfst, aber immer nur, die zweite darf immer nur unter der ersten liegen. Mhm. So, das heißt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, war die erste ist Bewegung. Es sind auch simple Mechanismen. Es ist Bewegen, du hast Truppen reinsetzen, irgendwelche Kräfte kaufen und so Follower kriegen. Also relativ schnell erklärt eigentlich in der Mechanik. Also per se ist das Spiel, glaube ich, für das, was es ist, sehr leicht erklärt. Und wenn du quasi das Oberste nimmst, dann stehen dir alle drei weiteren zur Verfügung. Aber wenn du zum Beispiel nicht Bewegung nimmst, sondern eins darunter, dann steht dir das zum Beispiel schon nicht mehr als zweite Aktion zur Verfügung. Und das ist so super simpel. Aber das führt jedes Mal dazu, dass du, ach verdammt, trotzdem immer am Überlegen bist. Das war was Neues. Ohne dass sich das in die Länge zieht. Das Spiel generell geht sehr schnell. Also ich finde es auch, ne, für das, was es ist, also wenn du solche großen Strategiespiele hast mit Konflikten, finde ich, das spielt sich das sehr schnell dahin. Mhm. Es gibt bei dem Spiel etwas, wo sich viele Leute dran stören. Und zwar, das ist dieser Verschmelzungsmechanismus.
So, das Einzige, was ich von dem Spiel mitbekommen habe, tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen, das hast du bestimmt schon davon gehört. Und zwar ist es so, dass nach zwei Drittel des Spiels ist es, glaube ich, du die beiden letzten Spieler sich verschmelzen zu einem Gott. Ne, man spielt ägyptische Götter. Und dass man dann der Schlechtere entfernt quasi alle seine Figuren und dann spielen sie gemeinschaftlich nur noch die eine, haben aber die Spezialkräfte von beiden Göttern, also kriegen dann auch einen kleinen Vorteil. Ich mutmaße mal, dass dieser Mechanismus angedacht war, um quasi das Problem zu lösen, dass ja sehr oft bei solchen Spielen zwei Drittel sind um und du hast eigentlich keine Chance mehr zu gewinnen. Und das ist dir klar. Und dass das so ein bisschen der Gedanke dahinter war. Bei Rising Sun hatte der schon mal sowas Ähnliches versucht, was so ein bisschen in diese Kingmaker-Problematik ging. Mag ich übrigens auch eigentlich recht gerne. Ich mach's mal ganz kurz. Ich habe das noch nie mit dieser Mechanik gespielt.
Das sagen alle, ne?
Ich habe das Spiel.
Das ist so weird. Warum macht man sie dann, Alter? Das ist so weird.
Ja, ich weiß auch nicht, warum, ob das was Kulturelles ist, ob vielleicht dann Amis oder so eher Bock drauf haben, dann auch gemeinschaftlich was. Ich weiß es nicht. Tatsächlich, also erstmal generell, das Spiel ist unglaublich gut zu zweit, Simon.
Ja.
Es ist wirklich, also es ist halt, aus meiner Sicht ist es wahrscheinlich sogar der Sweet Spot. Zu dritt gespielt. Am meisten zu zweit mittlerweile und finde das da auch am stärksten. Aber selbst als wir zu dritt, und da bei zu zweit gibt es offensichtlich diese Mechanik nicht, ja. Aber auch bei drei Spielern, es gibt so ein Szenarioheft, da darf man sich draus aussuchen. Und da gibt es quasi eins, was sogar bewusst sagt, wir spielen ohne diese Mechanik. Und also hat er das vielleicht schon kommen sehen. Aber generell kannst du es einfach auch bei jedem anderen Szenario einfach weglassen, wenn du keinen Bock drauf hast. Ich sitze jedes Mal da und denke, mich würde es mal interessieren, wie das funktioniert. Aber ja, es ist okay. Noch kurz eine Bemerkung zum Kampf. Das Besondere ist beim Kampf, die Territorien werden nach der Nummer abgehandelt. Also eins, man kämpft erst im ersten, dann im zweiten. Wenn man die teilt, darf man dann auch entscheiden, welche Nummern wohin gehen. Und beim Kampf ist es so, man hat so ein Kemet-ähnliches und deshalb hatte ich es damals
Kemet war das,
in Kategorien geschrieben. Ähnliche Situation. Jeder hat einen Kartensatz und wählt verdeckt eine Karte aus. Jeder hat den gleichen Kartensatz und die interagieren so ein bisschen miteinander. Ne? Also es gibt eine Karte, gibt es so eine Art Konter zu. Und es ist aber so, dass der Kampf seltenst einen krassen Verlierer hat. Also es gibt so ein paar unglückliche Situationen, wo man Karten auswählen kann, wo du nicht gut wegkommst. Aber es gibt so, dass du jetzt nicht die Situation, dass du einfach unglaublich viel Pech haben kannst, sondern wenn du geschickt spielst, eigentlich auch selbst als Verlierer des Kampfes noch irgendwas Gutes davon mitnehmen kannst. Und trotzdem hast du immer dieses Schöne, was ja bei solchen Systemen ja schön ist, was nimmt der andere wohl? Könnte er nehmen, was hat er noch? Weil wenn du die Karte ausgespielt hast, ist sie auch erstmal weg. Also du guckst dir dann erstmal an, was hat er noch über. Und das mag ich tatsächlich auch immer sehr gerne. Und ja, ist ein für mich absoluter, also ist der beste Titel aus den dreien. Das ist natürlich auch eine Meinung, die werden sehr wenige haben. Die meisten werden Blood Rage bevorzugen. Aber als Zweierspiel würde ich sagen, kann ich Ankh mal empfehlen. Das gab es auch eine Zeit lang sehr günstig zu erwerben.
Sehr günstig.
Ich weiß nicht, wie der momentane Preis ist.
War das nicht in diesem Asmodee Pop-Up-Store?
Asmodee, ja, genau.
Ja. Ach, ja, muss ich ja jetzt wieder einhaken und sagen, dass es mich wirklich leider null interessiert. Ne? Das ist so krass, aber da geht
generische ägyptische Götter,
wenn ich mir dieses Brett anschaue bei BGG mit diesen 1000 Miniaturen drauf, das schreckt mich schon wieder ab. Und ich habe es ja damals...
Das ist aber irreführend. Ja. Also ich weiß nicht, welches der Fotos du dir anschaust, aber ich finde, das ist sehr übersichtlich. Okay. Also gerade wenn du zu zweit spielst, dann hast du schon, also das ist schon fast, hat auch sehr strategische Elemente. Also das mag ich nämlich bei Blood Rage, ist es mir manchmal, ja, also auch nicht immer, manchmal ein bisschen zu chaotisch, wo, okay, jetzt hat er dann doch das genommen, konnte ich nicht vorhersehen. Und hier, finde ich, kannst du viel mehr auch gegen den anderen wirklich spielen und viel mehr clevere Züge machen.
Hm. Ja, weiß nicht, also die ganze Optik spricht mir nicht so an und ich bin ja auch nicht der größte Ami-Trash-Spieler, also überhaupt gar nicht so. Ich bin ja froh, wenn ich auch meine Freundin sowieso erstmal zu Dune überredet bekomme. Ich weiß auch, dass das hier nicht auf den Tisch käme, weil Simone das tatsächlich noch weniger ansprechend fände als ich. Aber ich weiß, dass du es, seit wir uns kennen, schon sehr häufig gespielt hast. Auch beim Spieletreff habe ich dich da auch immer wieder mal das mitbringen sehen, ja. Aber ist doch schön.
Ja, ich kann es auf, aber nur kurz zu der Anmerkung. Also klar, ne, du kennst deine Frau da besser, aber das ist von all den Konfliktspielen eins derjenigen, die am ehesten, finde ich, spielbar sind. Ne, man, also in der Form von, es geht sich nicht direkt auf die Mütze hauen.
Okay.
Du hast, es ist relativ leicht, die Figuren wieder ins Spiel zu bringen, zum Beispiel, und die großen Götter sterben sowieso nicht.
Ja, aber das ist gar nicht das Problem bei ihr. Das Problem ist, dass sie Area Control überhaupt nicht mag. Also gar nicht.
Ja, dann ist natürlich ein weiterer Grund, es nicht zu spielen. Aber für den Fall, dass man das mag, kann ich das wirklich empfehlen. Und es ist für mich auch wieder so eine schöne Heirat zwischen so schönen strategischen Elementen. Und Ameri-Style tut es dem, also wird das Wort wird dem Spiel, würde ich sagen, nicht gerecht. Mhm. Das ist schon, hat schon sehr viele coole strategische Elemente dabei.
Ja, gut. Schön.
Ich sehe schon, ich konnte dich nicht überzeugen.
Das tatsächlich wirklich nicht, aber das macht ja auch nichts.
Auch bleibt in der Sammlung.
Das ist ja was.
Und kann ich nach wie vor empfehlen.
Ich habe ein Spiel mitgebracht, das meine Freundin tatsächlich auch nicht so gerne mag. Und es wahrscheinlich auch deshalb immer noch in der Sammlung ist, weil ich es noch nicht tot gespielt habe. Ist auch wieder ein Absacker. Und es ist auch im abstrakten Sinne irgendwie auch so ein kleines Lane-Battle-Spiel. Es geht nämlich um Hanami Koji. Hast du das schon mal gespielt, Stefan?
Also das ist traurig. Nein, ja. Ich habe es noch nicht gespielt. Natürlich schon tausendmal von gehört und in irgendwelchen Listen ist es aufgetaucht. Aber ich habe es noch nie gespielt.
Interessant. Also ich wusste gar nicht, wie bekannt das ist. Also für mich war das immer so ein Titel, den man so ab und zu mal auf einer Liste gesehen hat. Aber das ist auf Platz 264 bei BGG. Und das ist für ein Absackerspiel, was du in 10, 15 Minuten nur zu zweit spielen kannst, wirklich mal was Besonderes. Und weswegen es jetzt auch nochmal in mein Gedächtnis gekommen ist, weil ich nämlich einen Nachfolger, wobei es nicht derselbe Designer ist, aber es gehört auch zu dieser Hanami Koji-Reihe, nämlich Kimono Memories, gespielt habe. Das ist letztes Jahr rausgekommen und ich fand das richtig schlecht. Also ich finde es wirklich mies. Das hat wirklich null Spaß gemacht und hat immerhin meine Freundin dazu bewogen, nochmal Hanami Koji auch ein bisschen zu loben, weil ich habe dann gefragt, und wie fandst du es jetzt im Vergleich zu Hanami Koji? Und da musste sie doch zugeben, dass Hanami Koji doch das deutlich bessere Spiel ist. Kimono Memories ist wirklich sowas von vergessenswert. Irgendein kleiner Rundellmechanismus, wir sammeln irgendwelche Sachen. Belanglos. Also wirklich, ich hatte selten, wir kommen ja am Ende noch zu dem kleinen Rant, zu meinem kleinen Ausraster am Ende, aber das war wirklich auch schon, wenn das andere Spiel nicht gewesen wäre, wäre das eins der schlechtesten Spiele gewesen, die ich gespielt habe. Also das war wirklich grauenvoll. Nichtsdestotrotz ist Hanami Koji wirklich stark, denn es hat auch noch einen Mechanismus, den ich liebe und der viel zu wenig vorkommt. Und das ist der I-Cut-You-Choose-Mechanismus. Du kennst es natürlich jetzt auch, Stefan. Und die meisten ZuhörerInnen werden es natürlich auch kennen, weil Agent Avenue ja auch ein I-Cut-You-Choose-Spiel ist. Hier ist es aber so, dass wir die Informationen offen haben. Wir haben Handkarten auf unserer Hand und müssen in unserer Runde 4 Sachen auslösen. Und wir haben 5 verschiedene Geishas, zu denen wir nachher quasi Geschenke bringen. Und wer die meisten Geschenke geliefert hat, da geht der Gunstmarker auf die Seite von derjenigen Person. Ich glaube, es sind aber doch 6. Nee, es sind 6 Geishas. Ja. Und wer am Rundenende 4 Geishas überzeugt hat von sich oder insgesamt einen Wert von 11 hat, dazu muss man sagen, es gibt zum Beispiel nur 2 rote Karten, dafür gibt es aber auch 5 pinke und pink hat auch den Wert von 5. Ne? Das wird dann dazu addiert. Und wir müssen in unserem Zug jeweils Folgendes machen. Wir ziehen immer eine Karte vom Deck und wir müssen eine Karte abwerfen. Die kommt gar nicht rein, beziehungsweise 2. Die kommen nicht rein, die sind komplett raus. Dann ist es noch so, dass wir eine Karte verdeckt spielen und der andere weiß nicht, welches ist. Dann müssen wir 2 Paare bilden, suchen wir uns einfach 4 Karten aus, teilen die in 2 Hälften und der andere sucht sich quasi die Karten aus, die er haben möchte. Und dann gibt es nochmal den ganz klassischen I-Cut-You-Choose-Mechanismus. Ich lege dir 3 Karten hin und der andere wählt sich 2 aus. Das heißt, das ist super spannend, weil du ja selber weißt, welche Karten du auf der Hand hast. Es ist super relevant aber auch, wann du welche Aktion nutzt. Und ich bin da immer noch nicht ganz hintergekommen, wie ich das Spiel am besten spielen soll. Aber das ist richtig gut, weil wenn ich am Ende natürlich dieses Abwerfen nutze, dann ist das jetzt nicht so sonderlich stark. Wenn ich aber schon von vornherein weiß, okay, die Karte will ich mir auf jeden Fall sichern, kann ich das als letztes spielen und so weiter. Also es hat sehr viel strategische Tiefe und ich muss immer direkt auf das reagieren, was der andere mir ja auch angeboten hat. Und dabei sind ja nicht mal alle Informationen offen. Und das finde ich super spannend. Und das ist ja genau das, was du ja auch eigentlich gerne magst, Stefan. Ne? Dieses volle Konfrontation, Interaktion, aber auf einem ganz simplem Niveau. Also das geht wirklich innerhalb von 10 Minuten hast du das gespielt und es ist aber wirklich strategisch so, dass du am Ende denkst, boah, warum habe ich das denn jetzt so gemacht? Da war doch ein kleiner Fehler drin. Deswegen habe ich jetzt verloren. Und das ist ein Spiel, was bei mir jedes Mal eher gewinnt, anstatt zu verlieren. Ich glaube, ich habe es jetzt, weiß ich nicht, 7, 8 Mal gespielt. Das ist aber auch schon seit 2021 irgendwie in der Sammlung und du merkst, bei uns kommt das nicht so häufig auf den Tisch, weil eben Simone es nicht so gerne mag. Ich finde das richtig gut.
Was gefällt ihr
nicht? Ich glaube, es ist nicht ihre Art von Spiel. Also Simone tut sich ja mit Lane-Battling-Spielen eh immer ein bisschen schwerer, weil ich da halt sehr viel Erfahrung habe durch, weil ich nicht meine Online, nicht TCG, sondern hier, ja doch, ne, Online-Karten-Battle-Spiele und so weiter. Und da bin ich halt sehr gut drin, wobei sie gewonnen hat. Aber sie tut sich da, glaube ich, eher ein bisschen schwer. Das ist aber, glaube ich, nichts per se gegen das Spiel. Also ich kann schon anerkennen, dass das ein gutes Spiel ist. Es gefällt ihr einfach nur nicht so gut. Und ich kann das nur jedem empfehlen zu spielen, wenn man zu zweit ist, weil das ist wirklich, also von den Regeln her ist das in 5 Minuten erklärt und dann geht's auch schon los und es ist von Anfang an intensiv, weil du im ersten Zug schon überlegen musst, was machst du. Und also ich finde es richtig gut, richtig schönes Ding. Und leider hat der Autor danach auch nichts mehr groß gemacht. Kota Nakayama war das. Der hat irgendwie, also das ist leider sein einziges richtiges Spiel. Der hat noch irgendwie was anderes gemacht, was aber niemand kennt. Aber auch super interessant. Ne? Einfach mal so ein Spiel und dann auch als Absacker in den Top 300 drin zu sein bei BGG. Das will schon was heißen, finde ich.
Ja, hört sich vor allem an nach einem Spiel, was man mal gut mit in den Urlaub
Voll.
Nehmen kann.
Ja, hat eine kleine Schachtel, ist bei Cosmos auf Deutsch erschienen, ist aber auch komplett sprachneutral. Ich weiß nicht, kann man es noch bekommen? Du wirst mir wahrscheinlich jetzt sagen, ich habe es mir direkt in den Einkaufswagen gelegt.
Nee, ich war jetzt noch nicht so ganz. Also ich habe es mir tatsächlich auf meine Wunschliste mal gesetzt, aber für einen Einkaufswagen reicht es noch nicht ganz, weil ich da so ein bisschen, Also erstmal ja, also ich hätte jetzt, mein Gedanke war gerade, ja, ich warte mal, nehme es vielleicht in den nächsten Urlaub mit, aber was mich jetzt davon abgehalten hat, war die kurze Spielweise, dass ich sage, Das ist mir schon fast zu kurz.
Ist die Agent Avenue
gerne ein bisschen länger. Ja, Agent Avenue finde ich gut, aber tatsächlich wünschte ich mir manchmal längere Partien
bei Agent Avenue. Aber es ist schon deutlich länger als Agent Avenue. Hier. Also du spielst schon deine... Also mit dir würde ich jetzt auch 15 Minuten wahrscheinlich eher spielen. Das ist... Und du suchst doch genau das für abends. Ich will jetzt nicht hier
influenzen,
aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch deiner Frau vielleicht ganz gut gefallen wird.
Ich kaufe das und das gefällt mir nicht.
Ja, das ist selten passiert, als ich dir ein Tipp gegeben habe. Ich kann dich ja auch mittlerweile einschätzen.
Das ist gelungen.
Ja, welche?
Da muss ich
jetzt erstmal nachdenken. Genau. Gut.
Was hat man denn auch letztens? Das ist noch irgendein Spiel gesagt, was so toll fand ist. Und dann.
Tja, bei Path of Light and Shadow trennen sich auf jeden Fall unsere Meinungen. Oh. Ja.
Sehr weit.
Gut, ja. Was hast du uns denn noch mitgebracht? Bevor ich gleich komplett ausraste.
Ich habe auch ein Kartenspiel mitgebracht. Aber
ich muss das immer wieder anteasern, damit die Leute dranbleiben.
Okay, ja, ich habe. Ja.
Also, ich rede gleich wirklich von einem Spiel, was ich bei BGG mit einer 1 von 10 bewertet habe.
Ja, okay. Ja. Ich mach's ganz kurz. Du, ne? Also ich mach's wirklich kurz. Der einzige Grund, warum wir jetzt wahrscheinlich länger sprechen, ist, weil du es nicht so magst.
Stark.
Und zwar, ich weiß es nicht, aber ich glaube, du findest es okay. Wir reden über eins meiner Einsteigerspiele mit mir und meiner Frau, vor allem mit der, und die haben wir das sehr gerne am Anfang gespielt und auch sehr viel. Aha. Und zwar aus Polen von Ignacy Czewiczek, dem, ich glaube, ist auch der Gründer von Portal Games. Und zwar reden wir über Imperial Settlers. Und Imperial Settlers ist ein Kartenspiel. Also es, du hast Ressourcen dabei, aber primär ein kartengetriebenes Spiel. Und das hat die Besonderheit Nummer 1. Es ist extremst asynchron. Also die haben alle ihr eigenes Deck und haben auch zum Teil eigene Mechaniken, die Rassen, die man dann spielen kann. Römer, Barbaren, Ägypter, die Kulturen. Ja, sorry. Es gibt bei dem Spiel, es ist schon so ein Engine-Builder-mäßig, dass du gerade am Anfang, spielst ja über mehrere Runden, hast du so ein bisschen das Problem, wirklich überhaupt mal eine Karte auszuspielen, dass du irgendwie gucken musst, was ist der beste optimierte Zug. Und dann langsam fängt das so an, es gibt so ein paar Produktionskarten, dass du jede Runde was Neues kommst und die Züge werden immer länger, immer komplexer und du bist jedes Mal davor und überlegst, ach Gott, wie kriegen wir das jetzt wieder hier geregelt? Und das ist einfach eine Mechanik, die gefällt mir sehr gut an dem Spiel. Dazu kommt was Zweites, dass ich finde, das hat eine starke Lernkurve. Also wenn man anfängt dann zu spielen, dann denkt man, das ist mein größtes Problem, überhaupt hier die Engine am Laufen zu kriegen. Wenn man dann aber mehr Partien hat, dann bist du schon wieder mehr, okay, ich möchte eigentlich mehr Karten ziehen und gucken, dass ich genau die richtigen Karten kriege, an die ich gerne rankommen möchte. Und es ist natürlich hat natürlich auch seine Glückselemente, je nachdem, welche Karten du ziehst, und ich glaube, nach einigen Partien kann man auch sagen, es gibt einige Kulturen, die spielen sich einfacher und andere, die tun sich deutlich schwieriger. Es gibt zu diesem Spiel gibt es eine verbesserte Variante. Das ist das 51st State Master Set, was irgendwann später rausgekommen ist. Das haben wir uns dann auch mal zugelegt. Das hat noch ein paar Mechaniken, die machen das ein bisschen runder. Die haben noch ein bisschen mehr Interaktion und sind aber dann Imperial Settlers, wenn man sich das anschaut, hat wirklich, das hat natürlich meiner Frau zugesagt, einen sehr schönen Artstil. Ja. Also es ist alles sehr schön gezeichnet, die Karten, da sind auch viele kleine Details drauf, auf die man achten kann. Ist für mich uns natürlich so ein All-Time-Klassiker. Das 51st Masters, das ist so das Gegenteil davon, ne? Cyberpunk-mäßig und so weiter. Es gab einmal dann noch eine andere Version davon, das ist Imperial Settlers Empires of the North.
Hast du die auch schon gespielt?
Die haben wir auch gespielt und die finde ich auch gut. Und die ist theoretisch, also ich glaube, die würde dir zum Beispiel besser gefallen.
Ich glaube, der Michael hatte mir das auch schon gesagt, ja.
Und die ist ein bisschen mehr durchdesignter, ein bisschen strategischer. Mir gefällt die auch sehr gut. Bei meiner Frau ist die tatsächlich leider nicht so gut angekommen. Mhm. Die wird es auch mitspielen, aber für die ist so dieses Imperial Settlers, dieses, ich habe hier meine Karten auf der Hand und dann überlege ich mir jede Runde, kannst du mir überlegen, wovon kriegst du neue Karten? Es gibt einen allgemeinen Stapel und einen anderen Stapel.
Das ist da nicht so, ne, bei dem Empires of the North.
Nee, genau. Und das ist deutlich, dann hast du ja diesen Aktionsauswahlmechanismus. Aber für uns Imperial Settlers ist jetzt hier das Spiel, kann ich trotzdem empfehlen für Leute, die sowas mögen. Ne? Also das Spiel ist offensichtlich, du hast eine Menge Karten auf der Hand, musst irgendwie gucken, dass du die runterspielst, deine Engine ans Laufen kriegst, Siegpunkte müssen gemacht werden. That's the game. Viele unterschiedliche Rassen. Spielt sich in einer Stunde. Ist schon relativ.
Ich fand das auch damals sehr lang.
Lange Spielzeit für so ein Kartenspiel. Aber ich finde, gerechtfertigte Spielzeit, das ist ja immer die Frage, wo du vorhin meintest, es ist zu lang, weil es immer mehr wird und du da am Ende schon denkst, okay, gut, jetzt ist die letzte Runde und gut, gucken wir mal, wie wir noch alles hinbekommen.
Ja, also ich weiß, weswegen, also erstmal interessant, der Ignazi, interessant, der hat nämlich auch Stronghold entwickelt.
Mhm. Ich glaube,
Stronghold, du hast nur das Undead wahrscheinlich gespielt, hoffe ich.
Weder das eine noch das andere.
Ich hätte jetzt drauf geschworen. Ja. Ich habe nämlich das Stronghold mal gespielt. Undead, das fand ich auch sehr komisch designt tatsächlich. Aber das Detective, ne, das ist natürlich eins der Titel, die wahrscheinlich jeder Krimi-Liebhaber irgendwie auf dem Schirm haben sollte. Wir machen ja auch noch immer eine Krimi-Special-Folge. Ja. Das hat er auch tatsächlich designt. Aber irgendwie. Ich kann mich noch erinnern, das war, bevor ich ins Hobby eingestiegen bin, haben wir das gespielt. Im Urlaub 2018, meine ich. Kann das hinkommen? Könnte sein. Auf jeden Fall haben wir das gespielt und ich weiß gar nicht, ob war es diese eine konfrontative Kultur, die Römer? War das so? Ich glaube schon, ne?
Die Barbaren.
Und ich hatte nämlich die Barbaren gespielt und meine Freundin irgendeine andere. Und ich habe so dermaßen ihre Gebäude zerschossen und sie an allem gehindert gefühlt durch meine Strategie. Na gut, das war auch Erstpartie, ne? Aber dass meine Freundin gesagt hat, so, das fand ich so scheiße, das will ich nie wieder spielen. Das hat sich für mich so blöd angefühlt. Und danach ist es auch ausgezogen. Und seitdem ist das so ein rotes Tuch, dieses Spiel, weil es dann doch super gemein war, tatsächlich, auch über diese gesamte Spielzeit. Kannst du das bestätigen?
Zwei Sachen, die mir, tatsächlich gar nicht so. Also also natürlich, ne, die Barbaren, also es gibt so Äxte im Spiel, mit denen kann man quasi die Gebäude des Gegenübers zerstören. Der hat da aber immer auch noch was von, ja. Also es gibt auch da nachträglich noch Sachen, die du damit machen kannst, aber ich fand das nie so destruktiv tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, wo da der Fehler liegt, ob wir jetzt nicht uns da
dieses
aggressive Gen gefehlt haben. Im Zweifel ohne die Barbaren spielen. Ne? Da gibt es
noch andere.
Dann die anderen, aber also die anderen, ne? Also der Gedanke ist ja, dass du manchmal auch nur beim Gegner was zerstörst, um relevante Gebäude oder so da ein bisschen einzuschreiten, wenn er irgendwelche guten Sachen am Laufen hat. Aber klar, ne, wenn man das nicht
mag. Ja, es ist schon konfrontativ, auch ein bisschen. Ja, also kannst schon dem anderen auch in die Suppe spucken.
Ja. So ist es. Also alles andere bringe ich hier nicht mit. Ne? Das sollte mittlerweile klar sein. Interaktion.
Ja, gut. Also ich glaube, Simone wird es nicht überzeugen.
Jetzt ist ja der Nein, da bin ich von ausgegangen. Ich weiß ja nicht, gefühlt glaube ich auch immer, dass vielleicht mittlerweile mit Imperium Horizons und den Ablegern da ja eventuell auch diese Art von Spiel ja einen guten Nachfolger bekommen.
Hast du das noch nicht gespielt?
Ich habe es noch nicht gespielt. Du hast ja
ich finde es super, aber das ist natürlich noch mal länger, ne?
Sagtest du, und aber das ist ein Spiel, was ich mir auch gut vorstellen könnte, dass das vor allem mit meiner Frau zum Erfolg führen würde und vielleicht also auch ein bisschen diese Kerbe reinschlägt. Aber das ist ja jetzt alles Nebensache, denn jetzt interessiert mich ja genauso wie die Zuschauer, weil ich auch überhaupt gar keine Ahnung habe, worum ich weiß, um welches Spiel es geht. Das ist das Spiel, was in der Hotness-Liste ganz weit oben bei BGG steht.
Nee, darum geht es tatsächlich gar nicht. Aber ja, wir können auch kurz über Foxpaw sprechen.
Okay. Ich dachte,
da bin ich nicht genug drin. Also, was ich mitbekommen habe, ist, dass Godot Games, die ja auch Among Cultists irgendwie gemacht haben, neuen Kickstarter haben und damit irgendwie AI-Art gesetzt haben und quasi eine Harry Potter Lizenz, ohne die Harry Potter Lizenz zu haben, also quasi jetzt kein Harry Potter draufsteht, aber es ganz klar daran angelehnt ist und sich die Leute auch über das Marketing komplett aufregen. Und das hält sich jetzt seit, ich weiß nicht, einer Woche schon auf Platz 1 mit einem mit einer Wertung von mittlerweile 3,6. Ich finde das ja immer ein bisschen affig, dieses ständige Downgevote. Und so, das ist super, das ist auch super, super blöd. Also eigentlich müsste es dazu eine separate Lösung geben, um das Ärgernis mitzuteilen. Also mir ist schon bewusst, dass man sagen muss, hier scheinbar wollen Leute sich irgendwie den Ärger Luft machen und haben scheinbar keinen Podcast, damit sie das gleich tun können. Aber ich sag mal, das Spiel ist noch gar nicht rausgekommen und hat jetzt schon 320 Bewertungen. Mit einer 3,6, das ist ja auch irgendwie unverhältnismäßig. Das kann man ja auch dann, nee. Also diese ständigen Downgevote, das geht mir ehrlich gesagt auf den Keks, weil da geht es ja auch schon lange nicht mehr um die Spiele, sondern eher um die Verlage und so. Und ich finde, man sollte da eher so ein separates Bewertungssystem für Verlage und so einführen, um vor Spielen zu warnen. Mir fällt da auch gerade ein, dass zum Beispiel Monumental, sehr cooler Deckbilder, habe ich, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen, aber da habe ich auf der Messe...
Ich habe es nicht gespielt.
Ja, fand ich cool. Habe ich hier zu Hause. Und ich glaube, wir wollten das mal zusammenspielen, dann konntest du an dem Tag nicht, meine ich, dass wir das beim Spieltreffen mal vorhatten.
Ja, ich hätte mir... da gibt es ja auch Monumental.
Genau, und das ist Spiel nämlich bei der Spiel rausgekommen und habe ich auch mitgenommen. Da gab es so 3 Sets und die stehen auch alle bei einer 4, irgendwas. Und wenn man sich da die Kommentare anschaut, ich sag mal, da haben die jetzt auch nicht ganz Unrecht, denn ich sag mal, ohne den Kickstarter von vor ein paar Jahren eingelöst zu haben, jetzt einfach mal auf der Messe ein neues Spiel rauszubringen, ohne irgendwie groß darüber zu sprechen, was eigentlich mit den Leuten ist, die da hunderte von Euro in den Kickstarter investiert haben, ist natürlich scheiße. So, müssen wir gar nicht drüber reden, aber da hat das Spiel an sich nichts mit zu tun. Ich weiß nicht, irgendwie müsste man da eine Lösung finden, dass man, eine separate Wertung hinter dem Publisher einfügt oder so. Oder Warnungen ausspricht oder sonst irgendwas. Weil diese 4,4 ist jetzt quasi nichts. Ich kann jetzt nicht wissen, ist das Spiel gut oder nicht. Keine Ahnung, es geht ja auch nicht um dieses Spiel. Es geht nur um den Publisher beim Spiel. So, um Funforge in dem Fall.
Nee, ich verstehe, was du meinst. Ne? Dass du sagst, der Matthew Dunstan, der gute Designer, hatte eigentlich ein gutes Spiel gebaut, aber weil der Publisher halt jetzt Quatsch gemacht hat. Ja, also eigentlich eine Bewertung für den Publisher wäre wahrscheinlich gut. Ich reagiere ja selber ultra allergisch auf sowas.
Ja.
Ne? Also Kickstarter, weißt du, dass, ne, wenn du, also ich finde es auch immer eine Unverschämtheit, ne? Wenn,
ich auch.
Das ist ja wirklich, da muss man ja mal sagen, Kickstarter ist ja eigentlich ein richtig cooles Tool für Brettspieldesigner, ne? Es ist ermöglicht ja wirklich Leuten, also anders als bei Videospielen und so weiter, wo du es ja wirklich vorfinanzieren kannst, richtig gut alleine als unabhängiger Entwickler da deine Idee zu verkaufen und dann den Support zu bekommen und dann was abzuliefern, was du sonst nie geschafft hättest. Und wenn Leute sowas machen quasi, dann ist das ja immer gefährlich. Man weiß natürlich aber auf der anderen Seite nie, was steckt dahinter. Ne? Also, man
weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Das ist eben das Problem. Aber darum soll es gar nicht gehen. Also ich sag mal, mich interessiert Foxpaw auch wirklich einen feuchten Kehricht und ich weiß nicht, warum das die ganze Zeit auf Platz 1 da ist. Ja? Das
Worüber reden wir?
Ein Spiel, was ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass Dice Tower das in meinen Kopf gespült hatte. Und zwar reden wir über Spark Riders 3000 oder 3000 oder keine Ahnung. Das ist nämlich ein Spiel, was bei Dice Tower ordentlich bewertet wurde. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Mit einer 9 von 10. Und das ist ein Spiel, das erstmal ganz cool aussieht. Und jetzt, wenn ich jetzt diese 9 von 10 sage, sehe, dann traue ich mich jetzt gerade gar nicht, das so zu haten. Weil ich denke, vielleicht lag das ja auch jetzt wieder nicht an lag das an mir oder keine Ahnung. Aber ich, also ich kann keine fundierte Meinung zu diesem Spiel abgeben und das hat einen bestimmten Grund. Dieses Spiel ist ein Spiel, bei dem wir kooperativ im Weltraum sind. Wir haben ein schönes Schiff vor uns, es gibt verschiedene Missionen und wir versuchen quasi ein Ziel zu erreichen und wollen das in, also es wird gesagt, dass es auch ein bisschen Tower-Defensig ist. Na, würde ich jetzt nicht so sehen. Ich habe mir extra Notizen gemacht, damit ich auch nichts vergesse. Aber es war auf jeden Fall ein Kickstarter. Und die Erwartungen sind hoch. Wenn man sich das Spiel anguckt, sieht cool aus, hat eine App, mit der quasi Sachen gesteuert werden. Aber wie das so häufig ist, es gibt ja immer die Befürchtung bei App-Spielen, dass die App nicht richtig funktioniert. Und hier ist leider alles scheiße gelaufen. Also wirklich, ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut. Und dieses Spiel kommt erstmal ja, mit vielen schönen Komponenten, Double-Layer-Boards und so weiter. Das fängt schon mal an. Es gibt ein Tutorial, das du spielen kannst in der App. Und wir haben das gestartet, bis wir nach 2-3 Minuten gecheckt haben, nee, der hält jetzt gar nicht mehr an. Der redet jetzt einfach 20 Minuten YouTube-Video, macht er jetzt einfach ein Tutorial, wie dieses Spiel funktionieren soll. Das heißt, du hast eine App, bei der du das Potenzial hast, dann ein Tutorial einzubinden bei einem Spiel, wo ich sage, das ist jetzt auch nicht sonderlich schwer. Und du hängst einfach nur in die App ein 20-Minuten-Video. Fand ich schon ziemlich frech. Wir haben das dann ausgemacht, weil es auch viel zu schnell ging und haben dann die Anleitung durchgewälzt. Die war okay. Und ja, dann ging's los. Ein Szenario ausgesucht und es beginnt erstmal mit einem ganz coolen Video und du kriegst so kleine, sind jetzt nicht animiert, aber man kennt es von so, weiß ich nicht, so Apps. Ne? Dann slidet irgendwer so in Standbild rein, gezeichnet, sah ganz cool aus. Und plötzlich geht das Overlay an und ich dachte, Alter, mich trifft der Schlag. Ey, das sah so dermaßen scheiße aus, wie von 1990 gefühlt. Dazu war es dann noch vertont, in den Zwischensequenzen sehr hochwertig. Und ich sag mal, es gibt dann eine AI, mit der wir quasi quatschen, die quasi das Schiff steuert. Und die wird aber auch von einer AI-Stimme gesprochen, die, sage ich mal, auch vom letzten Jahrhundert sein könnte. Also das ist wirklich katastrophal. Da ist ChatGPT, würde ich sagen, denen jetzt um Lichtjahre voraus, wenn wir mal so wollen. Super lieblos. Also es war jetzt auch nicht so viel Text, der dann vorgelesen wurde, als hätte man das nicht vielleicht auch mal vertonen können. So wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Hat man sich absichtlich dafür entschieden? Unter anderem hat diese App auch völlig falsche Sachen ausgesprochen. Also ich sag mal, ich bin ja im Englischen jetzt nicht so standfest in der Aussprache, aber das, ich glaube, es war Environment die ganze Zeit in Environment, also es war abstrus. Also man musste erstmal kryptisch herausfinden, dass das Environment heißen sollte oder man las es nach. Fand ich schon mal extrem beschissen. Also eine App mit einer Sprachausgabe, die katastrophal war. Dann waren wir in dem Szenario weit fortgeschritten und wir haben ein Event bekommen und sollten das dann konnten das optional im Cockpit auslösen. Und dann gehe ich ins Cockpit und die App sagt mir einfach, da ist nichts. Also die App hat es nicht hinbekommen, mir das Event auszuspucken. Ja, das heißt, wir konnten das Spiel nicht mal so spielen, wie wir wollen. Ja. Also wir konnten das Level abschließen, ja, aber wir haben diese Quest, die wir da zwischendurch hatten, haben wir nicht machen können, weil die App so scheiße war, dass das nicht geklappt hat. So, dann war es zwischendurch so, wir sollten uns entscheiden, gehen wir ins Asteroidenfeld oder gehen wir, oder suchen wir uns einen anderen Weg und wir haben das Asteroidenfeld genommen, wir waren schon darauf eingestellt, okay, fliegen wir jetzt da durch und plötzlich kam, such die Karte weiter Weltraum raus. Es kam im ganzen Szenario kein einziges Mal dieses Asteroidenfeld. Ein zweites Mal, wo ich mich sehr verarscht gefühlt habe von dieser App. Es ist aber auch nicht ohne App spielbar. Also du kannst auch nicht sagen, wir spielen das jetzt mal einfach ohne App. Okay. Sondern ja. du musst es spielen. Ja. Ja, es gab auch keine Action. Also das war dann so, die App hat dann quasi, wir konnten auch theoretisch auch mit Sprachausgabe quasi die App sagen, was wir gerade gemacht haben. Aber das war dann so, Ende des Zuges und dann, ja, es kommen zwei neue Aliens. Eins fliegt jetzt nach links, eins fliegt jetzt nach rechts. Ihr bekommt so und so viel Schaden. Das war das, was die App macht. Das ist abstrus. Also da hätte ich auch selber würfeln können für. Das wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Es gibt auch kein Echtzeitelement oder so, was ich mir irgendwie doch ein bisschen versprochen hatte, weil ich dachte, mit App kann man das ja vielleicht ganz gut, mal so ein Hektikrunder. Das kann ja auch voll Spaß machen. Aber nee, überhaupt nicht. Es kommt überhaupt keine Stimmung auf. Weder am Tisch noch durch die App, weil die App ist so toll programmiert, dass die Musik in 10% der Fälle einsetzt und in den anderen Prozent der Fälle abbricht, einfach mittendrin. Das ist einfach, als wäre die App so dermaßen zerschossen, dass einfach nichts funktioniert. Und wir haben es auch nicht nur auf einem Gerät versucht, ja. Das ist eine absolute Frechheit, was da geboten wird. Das Spiel an sich hat tolles Material. Es war super langweilig. Dazu muss man einfach sagen, ich kann nicht nachvollziehen, warum Dice Tower das jetzt mit einer 9 von 10 bewertet hat. Ist für mich abstrus. Ich fand es super unspannend, aber es war dahingehend auch noch nicht mal spielbar. Also du hast ein Spiel, bei dem die App so scheiße ist, dass du eigentlich nichts machen kannst. Und was soll das? Also das Spiel ist auch noch sauteuer. Ich glaube, wenn du es importierst, kostet es so um die 80, 90 Euro. Du kriegst es auch hier erstmal gar nicht, was schon mal ganz gut ist. Dann kommt auch keiner in die Versuchung, sage ich mal. Aber der Gebrauchtmarkt hatte dann bei mir geregelt. Aber ich fand, es war wirklich die schlechteste Spielerfahrung, die ich mit Sicherheit seit Aufnahme des Podcasts hatte. Im letzten Podcast mit Simone habe ich ja noch erzählt, dass wir dieses eine Zwei-Personen-Kryptid-Spiel mal gespielt hatten, was ja so katastrophal war. Aber das ist wirklich nochmal, also das ist so, dass ich mich auch persönlich beleidigt fühle von dieser App, dass ich mir denke, ich habe hier Geld investiert, habe hier ein Spiel vor mir liegen und es funktioniert nicht. Wie kann man das releasen? Und das ist für mich abstrus. Vielleicht ist es auch wieder so, dass wir, dass die App, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich kann es mir auch nicht erklären, warum das dann bei anderen nicht so sein sollte. Also die App ist super unausgereift. Und das finde ich sehr schade. Ich muss auf jeden Fall nochmal das Video von Dice Tower reingucken. Die haben auch ein Live-Let's Play gemacht. Vielleicht kann man auch sehen, wie scheiße die App ist. Bin ich mir ziemlich sicher. Zumindest sieht man, wie viel Liebe im Detail in dieser App steckt. Ja, das sieht man auf jeden Fall. Also wer sich mal schön, der kann da ruhig mal reinskippen und sehen, was für ein krasses Overlay und wie viel Mühe die sich da gegeben haben. Und wir haben so viele tolle App-Spiele. Ich möchte das überhaupt gar nicht kategorisch irgendwie ablehnen. Ich finde die Alchemisten toll, die kleinen Alchemisten sind toll. Wir haben auch noch die Suche nach Planet X oder nach der verschollenen Spezies, was hervorragend mit der App funktioniert. Aber da ist wirklich alles falsch gelaufen, kann man sagen.
Also ich habe mal gerade so ein bisschen versucht zu googeln und alles. Ja. Ich habe hier so ein, zwei Reviews gefunden, die auch die App kritisiert haben. Ein paar Kommentare bei BGG gehen da auch drauf ein, aber es scheint ja schon
nicht überall zu sein.
Das ist ja das Kuriose, ne? Weil sonst müsste das ja auch nicht bei 7,5 stehen.
Ja gut,
ne?
Und dann hast du es ja hat 175 Bewertungen. Ich sehe hier auch ein After spending 2 hours trying to make myself
understood. Ja genau, den sehe ich auch gerade. Ne? Die drei.
Er hat es auf 3 Smartphones versucht und es hat nicht funktioniert. Ist abstrus. Also ich weiß nicht, aber ich sag mal so, es sollte jetzt auch kein Zufall sein, ob es jetzt auf deinem Gerät klappt oder nicht, ne? Also das sollte schon, also wenn du ein Spiel hast, bei dem die App zwingend ist, muss es schon auf jedem Gerät funktionieren. Und wir hatten jetzt auch mehrere Geräte am Start. Ne? Also, tja. Also das Aussehen der App wird sich nirgendwo ändern. Ihr könnt reinskippen bei dem Dice Tower Let's Play. Da siehst du, wie lieblos diese App ist. Die sieht scheiße aus. Und wenn sie dann nicht mal funktioniert, ja, dann weiß ich auch nicht. Ja, wer weiß.
Ja, schade eigentlich, weil das sieht so cool
aus. Ich finde auch, das sieht interessant aus. Ja.
Geschickt, aber ich...
Du kannst meins gerne
direkt
haben.
Nee, alles okay. Ich habe gehört, das soll nicht so gut sein.
Ist jetzt eigentlich schlecht, wenn ich es noch verkaufen will. Ne? Das ist jetzt vorher so.
Die Frage wäre ja, ist es ein gutes Spiel, wenn die App funktioniert?
Also ich würde sie immer noch mit einer absolut... Also ich hätte jetzt keine zweite Partie gespielt. Also selbst wenn die App jetzt gut funktioniert hätte, sie würde ja erstmal noch so aussehen, wie sie aussieht. Ich sag mal, dann wäre es für mich vielleicht so eine 3/4 von 10. Also ich fand's super lahm. Ich fand's super uninspiriert und langweilig. Wenn du jetzt die, sag mal, das Maximum aus der App mit allem aufgehübscht und sieht krass aus, toll vertont und so, würde ich sagen, komme ich vielleicht auf eine 4 von 10. Das ist wirklich auch super unspannend. Ja, Stefan. So, jetzt habe ich mich mal hier kurz den Worten entledigt.
Was mich jetzt bei dem Spiel nochmal getriggert hat, war, dass es ja, also das steht hier in meinem Regal, ich habe es nie gespielt. Es ist, meine ich, von Vlada Schwarzil. Ja.
Galaxy Trucker.
Wie heißt das? Ja. Nee, ja, nicht das andere. Andere in Space. Da spielst du nämlich auch kooperativ und musst deine Runden planen. Und fliegst auch ein Raumschiff und da war eine CD dabei früher.
Ist dann, interessant.
Meine ich, ganz früher.
Hä, welches meinst du denn? Space Alert meinst du?
Warte, ich sag's dir.
Oh, Space das Alert, will ich immer noch spielen, richtig, ja. Sorry. Da war eine CD dabei, interessant.
Ich meine, ja, es war
2008, jetzt, logisch, ja.
Ich meine schon, dass da eine CD und dann bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und ich glaube aber, die haben auch mittlerweile oder hatten schon immer, ich weiß es nicht, eine gute App-Umsetzung.
Ja. Interessant.
Aber ja, das, an das hat mich das gerade jetzt nochmal erinnert.
Ja, dann sollte ich jetzt unbedingt Space Alert spielen.
Das zu spielen. Ja, Space Alert brauchst du, glaube ich, mindestens
vier. Ja, genau, vier deshalb habe ich es auch noch nicht geholt. Ja.
Zu Hause. Das ist jetzt nichts.
Ja. Also eine Nicht-Empfehlung an Spark Riders 3000. Katastrophe.
Gut.
Grüße gehen raus.
In den Foxport Kickstarter ein.
Grüße gehen raus an die Dice Tower.
Ja,
also das verstehe ich nicht. Also verstehe ich nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Geschmäcker sind ja verschieden. Scheinbar hatten sie ja mit der App nicht die Probleme, die ich hatte. Sonst, glaube ich, hätten sie es anders, hoffe ich, hätten sie es anders bewertet.
Ich frage mich jetzt, wie sehr hat dich das jetzt getrügt, das eigentliche Spiel vielleicht doch super gut ist?
Gar nicht.
Wenn
also ist, okay. Ja, es ist super langweilig. Also du machst in deinem Zug nicht viel, außer entweder baust du was, du reparierst was oder du schießt. Das ist es. Und das ist auch wirklich marginal. So, da passiert nichts Spannendes. Das ist auch repetitiv. Das ging eine Stunde, haben wir das gespielt. Eine verdammte Stunde. Ja, also das war länger als jeder Lacerda, den wir spielen. Und das war unnötig. Also du hast auch wirklich keine Entscheidungsfreiheit. Ich meine, wäre ja nicht schlimm, wenn es für Kinder vielleicht dann cool wäre oder so. Ich kann mir das auch vorstellen, ne, dass man das generell ja ganz gut da integrieren kann. Aber nee. Keine Empfehlung, Stefan.
Nun gut. Simon, ich sage vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Ich gehe zurück und werde schauen, welches das Spiel des Jahres ist.
Ja, für die nächste Folge wird super interessant. Ich habe auch noch nicht meine Kandidaten im Kopf oder einige, aber ich muss auch meine App nochmal durchgehen. Was habe ich im letzten Jahr gespielt? Was ist so rausgekommen? Da wird uns einiges erwarten. Wir haben uns überlegt, wir teilen das Ganze auf in einmal so klassisch die Top-Spiele in gewissen Schwierigkeitsbereichen. Dann werden wir natürlich auch noch eine Folge mit Extrapreisen machen, wie zum Beispiel die beste Erweiterung würde ich gerne zum Beispiel machen.
Stichspiel. Dungeon Crawler. Ja.
Ganz tolle Sachen. Wir haben uns viel überlegt. Ich hoffe, ihr habt da Freude dran. Und wo wir jetzt hier mit so ganz alten Spielen hier gerade abgeschlossen haben, vielleicht ein neues Nudelgericht, was ich sehr, sehr lecker finde. Und zwar türkische Pasta. Habe ich gemacht. Sehr lecker.
Oh Gott, das muss ich
googeln. Das ist super einfach, denn wir machen erstmal so eine Tomatensoße. Ich habe dann Tofu quasi gehäckselt und angebraten. Dann wird es halt so ein bisschen bolognesig. Habe dann Sojajoghurt genommen mit Minze rein, mit Knoblauch rein. Also gar nicht so viel, ein bisschen Zitrone. Und das wird dann quasi auf dem Teller Nudeln, Tomatensoße und dann ein bisschen von diesem Knoblauchjoghurt. Es ist krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so unterschiedlich schmeckt, aber war auf jeden Fall ein Win der letzten Woche, um nochmal auf einer positiven Note zu enden. Richtig gut. Wer das Rezept möchte, schreibt mich gerne an. Das ist, glaube ich, ein TikTok-Trend oder so. Ich habe das irgendwie von meiner Kollegin, die hatte das gemacht und sagte, richtig gut. Wäre richtig gut geschmeckt. Gut, in dem Sinne.
Der Koch-Podcast folgt.
In dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Bis dahin. Ciao, ciao.